Okay. So, ich freue mich hier vorne zu stehen, auch wenn wenig hier sind. Es ist immer so interessant zu sehen, diese Kästen ohne Video, nur den Namen. Und ich frage mich dann, okay, sind die da oder was ist los? Aber das ist egal. Hauptsache, ihr hört, wer hören will. Ich habe jetzt einen Vorteil zu Clemens. Clemens hat erwähnt, dass er so viel Stoff hatte. Ich hatte ich auch, aber ich habe das über 2 Wochen machen dürfen. Heute kommt Teil 2 von diesem Thema. In der Woche war Cindy in Korntal, wie ich bereits erwähnt habe. Rebecca brauchte Hilfe. Als Hochschwanger kann man das verstehen. Und es war für uns selbstverständlich, dass Cindy dahin fährt und dass sie hilft. Wir verstehen uns als Familie, dass das tut man füreinander. Also war ich eine Woche lang sozusagen Strohwitwer. Kein Problem. Das schaffe ich inzwischen sehr gut. auch für mich selbst zu kochen. Wobei ich sagen muss, ich freue mich natürlich, dass Cindy wieder da ist. Keine Frage. Familie. Wenn man über Familie redet, da kommen so viele positive wie auch negative Gedanken dazu, Erinnerungen dazu. Aber Familie ist ein Begriff, was Jesus für die Gemeinde oft benutzt. Denn er hat was dabei gedacht, um ihr Wesen zu beschreiben. Gott ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Sind wir also untereinander wie Geschwister in einer Familie. Dieses Bild von Gemeinde oder Vorstellung von Gemeinde ist nicht die einzige. Es gibt viele verschiedene, die wir in der Bibel finden. Aber sie passt ganz gut in unsere Zeit, wo ich würde sagen, einfach, es gibt eine Betonung auf den Einzelkämpfer. Jeder ist für sich, kämpft für sich, auf sich allein gestellt. Und das ist nicht, wie Gott es wollte. So wollte er das nicht. Dass wir Glaubende allein zurechtkommen müssen, das will er nicht. Das wurde für mich letzte Woche wieder klar, als ich diese Stellen gelesen habe. Wir haben letzte Woche nämlich ein Gebot gelesen, das als Grundlage für die Gemeinschaft unter Jesus gilt, für uns als seine Jünger. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wow, was für eine Herausforderung. Wir haben die Aufgabe, in unserem Leben untereinander, einander zu lieben. Das soll die Grundlage für unser Leben, unser Untereinander, Miteinander sein. Natürlich ist diese Liebe nicht, das habe ich letzte Woche leider nicht erzählt, bedeutet diese Liebe nicht einfach Sympathie oder Gefühle, die man hat. Liebe, so wie die Bibel es versteht, hängt nicht von Sympathie ab, sondern hat mit dem Willen zu tun, dem Wohlwollen des anderen, dass du willst wirklich das Beste für diese andere Person. Du siehst diese Person als Kind Gottes an und willst wirklich das Wohl des anderen. Das steht im Vordergrund. Das kann natürlich dazu führen, dass ich mal etwas tun muss, das nicht sehr, sehr liebevoll aussieht. Vor allem, wenn man sieht, wie jemand dabei ist, sich selbst zu schaden. Ich denke immer an unsere Kinder, wenn sie klein sind und die kriegen ein Messer in der Hand, dann nehme ich das schnell weg, die sind sauer. Aber da will ich nur das Gute für sie. Aus Liebe habe ich das getan. Interessant ist, Wenn wir diese Stelle, was ich bei mir festgestellt habe, und ich denke, ich bin nicht alleine, wie oft ich recht schnell dabei bin, sie irgendwie einzuschränken und an Fälle zu denken, wo wir sagen können, okay, da kann man nicht lieben, da kann man nicht lieben, man muss irgendwie hart sein, man muss Grenze setzen. Wenn ein Mann sagt, er will seine Frau verlassen, da kann ich nicht einfach lieb sein, sondern ich muss was tun. Wenn jemand sich betrinken will, dann gebe ich ihm nicht ein Bier. Wir überlegen länger, was es eigentlich nicht heißen könnte, als dass wir überlegen, was eigentlich das bedeuten sollte in unserem konkreten Zusammenhang. Wenn wir aber sagen, aufgrund von diesen Worten, dass diese Liebe von Jesus bestimmen soll, wie ich meine Geschwister im Glauben liebe, und dass das sogar unser Erkennungsmerkmal sein soll, dann frage ich mich, warum ich immer wieder Gedanken damit verbringe, wann es eigentlich nicht zutreffen würde. Das müsste eigentlich mehr darum gehen, in meinen Gedanken, was das konkret heißt, bei mir im Umgang mit meinen Geschwistern im Glauben. Wenn ich an meine Geschwister in der Gemeinde denke, wenn du an deine Geschwister in der Gemeinde denkst, dann geht es natürlich oder eigentlich darum, wie kann ich diesen Menschen stärken? Wie kann ich diese Menschen ermutigen, anspornen? Wie kann dieser Mensch, der mein Bruder oder Schwester ist, wertgeschätzt fühlen? Wie kann ich diesen Menschen diese Liebe ausdrücken? Das ist die große Frage. Und eigentlich darum geht es mir heute, wie wir das wirklich konkret machen können. Nun, wenn ich die Frage stelle, was ist das Ziel für eine Gemeinde, was ist das Ziel für unsere Gemeinde, da könnte ich einige Antworten bekommen. Manche würden sogar sagen, hier, ja, das ist das Ziel, dass wir einander lieben. Aber ich würde sagen, eher, das ist die Basis, das ermöglicht es, dass wir als Gemeinde unser Zusammenleben gut stellen. Wenn ich diese Frage selbst beantworten müsste, denke ich an Paulus, der hat sich viel Gedanken um Gemeinde gemacht. Eine Antwort ist in Epheser Kapitel 4. Da steht, er, das heißt Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn, zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, der Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Clemens hat kurz erwähnt, dass sein Thema ist eben, wozu Gemeinde? Das ist eben auch ein bestimmter Teil davon. Hatte Angst, dass ich vielleicht was von ihm wegnehme, aber naja, wenn er sagt, er hat so viele Sachen, die er ansprechen muss, dann brauche ich diese Angst nicht zu haben. Aber für unser Thema heute, wo es um unsere Beziehungen geht, will ich hier aus dieser Stelle erstmal feststellen, das Ziel ist, dass wir als Einzelne und als Gemeinde wachsen, dass wir in unserem Glauben an Jesus Christus wachsen, stärker werden, dass wir in unserer Kenntnis von Gottes Sohn wachsen. Und das gehört zusammen, denn eigentlich durch eine tiefere Erkenntnis wird mein Glauben gestärkt. Je besser ich Jesus kenne, umso stärker ist mein Vertrauen zu ihm. Und das soll dazu führen, dass wir eine Reife erreichen, sagt Paulus. Das heißt, in unserem Und das hat mit unserem Charakter zu tun, dass wir mehr und mehr Jesus Christus entsprechen, dass wir in unserem Handeln, in unserem Wandeln, in unserem Charakter dem entsprechen, was Jesus ist und was wir in Jesus sehen, was Jesus verkörpert hat, als er hier auf der Erde lebte. Und das nicht nur einzeln, sondern auch als Gemeinde. Es geht nicht nur um die Einzelperson. Wie kommen wir gemeinsam dorthin? Das fängt mit diesem Gebot von Jesus an, dem neuen Gebot. Aber Paulus hat im Römerbrief auch wirklich sehr praktische Hilfen gegeben. Im Römer 12 erzählt er einiges darum, wie unsere Gemeinschaft zusammen gedeihen kann. Ich werde das nicht alles lesen, wer eine Bibel hat, kann das aufschlagen. In Kapitel 12 beginnt er damit, in Vers 1, dass er sagt, wir sollen unser Leben begreifen als ein tägliches Opfer für Gott. Wir geben unser ganzes Leben täglich Gott hin. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Das ist ja die Haltung. Und das klappt in Vers 2, sieht man das? Wenn wir uns nicht von der Welt verändern lassen, anpassen lassen, sondern von Gott uns verändern lassen, verwandeln lassen, durch sein Wort, durch seinen Geist. Und das ist praktisch eine Grundlage für jeden Einzelnen. Und dann geht es nicht nur um jeden Einzelnen, sondern um die Gemeinde. Und da sagt er, durch die Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile hat und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Gott hat dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu trösten und ermutigen oder ermahnen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Ich habe nicht so viel Zeit, um wirklich auf alles einzeln einzugehen. Da könnte man wirklich sehr viel Zeit damit verbringen. Also zwei, drei Sachen will ich hier mal hervorheben, die für das Thema, für unsere Beziehungen untereinander wichtig sind. Erstens, was er am Anfang sagt hier. Geht ganz ehrlich mit euch selbst um. Übermut, Hochmut, das sind Gift für eine Gemeinschaft. Wenn Menschen wirklich sich überheben oder hochheben oder meinen, sie können etwas, was sie nicht können, das ist schlecht. Aber genauso ist es andersrum. Wenn jemand mit einer, ich nenne es eine falsche Demut, ich armes Würstchen, ich kann doch nichts. Gott hat mir und dir Fähigkeiten und Gaben gegeben, hat mich und dich hier hingestellt. Wir sollen uns alle einsetzen zum Wohl der Gemeinde. Hier benutzt Paulus ein anderes Bild. Nicht Familie, redet er von Familie, sondern vom Leib, von einem Körper mit vielen Teilen, die aufeinander angewiesen sind. Jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. So steht es hier. Und das ist natürlich, redet er von Gaben, die wir haben, die zum Wohl des Leibes gegeben sind. Und hier ist mein zweiter Punkt. Diese Gaben sind von Gott gegeben zum Wohl der Gemeinde. Und auch wenn wir an diese Gaben denken, wir denken an diejenigen, die hier vorne stehen, wie jetzt ich. Aber das ist nur ein kleines Teil von dem, was Gemeinde ausmacht. Schau dir deinen Körper an. Wie viel von deinem Körper ist der Mund? Ja? Nicht sehr viel. Man braucht viel mehr als nur der Mund. Es gibt auch andere Gaben. Hier reden wir zum Beispiel vom Dienen. Und hier haben wir jemand, der uns jede Woche dient. Samira dient uns jede Woche. Danke, Samira, dass sie jede Woche hier dieses Abendmahl bereitstellst. Das ist ein Dienst für uns alle. Und wenn man an Gaben denkt, dann darf man nicht sagen, okay, wenn ich eine Gabe habe, dann soll ich einsetzen, wenn nicht, dann nicht. Manche Gaben setzt man ein, aber manche Dinge tut man, egal ob man eine Gabe hat oder nicht. Wenn Dinge dreckig sind, fragt keiner, ob ich eine Gabe habe zu dienen, sondern kann man das machen. Macht das. Macht was sauber. Ja. Er redet hier auch von anderen Sachen und was mir hier besonders ans Herz liegt, was dieses Thema betrifft, ist im Vers 8, wenn du die Gabe hast, andere zu ermahnen, trösten, ermutigen, dann mach es auch. Ich finde dieses Wort so wichtig, so treffend auch, wie es beschrieben wird. Das Wort heißt eigentlich wirklich jemand, der an die Seite herbeigerufen wurde, um etwas zu sagen, was passt. Es wird zum Beispiel benutzt für einen Anwalt, den man holt, der einen berät, wenn man vor Gericht steht. Und es ist eigentlich in sich nicht spezifisch, was die Situation bedingt, was es ist. Eine Ermahnung kann es sein, je nachdem, wie die Lage ist. Aber ein Trösten auch, wenn jemand da ist und einem Worte gibt, die einem aufhelfen, wenn man down ist oder trauert. Hier wird als Gabe bezeichnet. Aber es ist auch etwas, was wir alle tun können und nicht nur die Leute, die eine Gabe haben. Diese Aufgabe, einander zu ermutigen, wird so oft vernachlässigt. Oder nicht so sehr betont. Das ist mein Eindruck. Und das Interessante ist, wenn ich zurückdenke, an wie viele Predigten kann ich mich erinnern? Vielleicht das eine oder andere, was mich sehr angesprochen hat. Aber ich kann mich auch an Sätze, Ermutigung, Sätze, die Leute gesagt haben, die mich ermutigt haben, getröstet haben, geholfen haben, Jahrzehnte nachher. Ich kann mich an Dinge erinnern, die vor 30 Jahren gesehen sind, Menschen, die zu dem passenden Zeit die passenden Worte gesagt haben. Wir sollen diese Aufgabe, diesen Auftrag nicht vernachlässigen. In Hebräerbrief können wir wirklich sehr gut sehen, wie wichtig es ist. Steht in Kapitel 3, achtet darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr, Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Dieses Heute, wovon er redet, in Vers 13, das bezieht sich auf Psalm 95, was früher im Kapitel zitiert wurde, wo praktisch man Israeliten, die in der Wüste waren, in der Wüstenwanderung, sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und die dadurch nicht ins verheißene Land kamen. Und er sagt praktisch hier, sei nicht so wie sie. Und wirklich seine Betonung ist hier, seine Aufforderung ist, dass wir einander ermahnen, ermutigen. Hier ist das griechische Wort, genauso wie im Römerbrief, die eigentlich übrigens auch für den Heiligen Geist benutzt wird. Als, man nennt den Heiligen Geist Paraklet, das ist das Substantiv von diesem Wort. Wir sollen als Begleiter von Menschen, die zu Jesus gehören, in ihr Leben hineinsprechen. Das Wort, das sie brauchen. Das ist genauso. Wenn ich den Schreiber richtig verstehe, dann ist es für jeden, wenn ich diese Stelle richtig verstanden habe, in einer bestimmten Situation, jeder ist in der Gefahr oder in der Versuchung, den Glauben aufzugeben. Nicht etwas, was einfach von heute auf morgen geschieht. Deshalb investieren wir ineinander, dass wir nicht vom Weg abbrechen, dass wir auf dem Weg bleiben. Wir haben eine Verantwortung, ich nenne das so, füreinander, dass wir gemeinsam alle ans Ziel kommen, wo Jesus uns hinführt. Und hier ist die Aufgabe nicht nur von Profis oder irgendwelchen, die diese Gabe haben, sondern jeder ermutigt einander. Das schließt alle mit ein. Und diese Aufforderung, einander Mut zu machen, ermahnen, ist es nicht nur dann zutreffend, wenn es darum geht, davor zu warnen, dass sie vom Weg abgehen, sondern es ist einfach etwas, was wirklich konkret immer wieder vorkommen soll. In Kapitel 10 sagt der Schreiber diese Worte. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das so mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ermahnen, ermutigen, anspornen ist nicht nur angebracht, wenn wir sehen, dass Leute in der Gefahr sind, den Glauben zu verlassen. Es ist mehr positiv verwendet, um einander zu unterstützen in unserem Leben, Gottes Liebe auszuleben, anzuspornen. Und wie er hier sagt, der optimale Ort dafür ist die Versammlung. Manchmal wird Vers 25 als Gebot gesehen, du sollst die Versammlung nicht verlassen. Aber von dem Zusammenhang her geht es darum, dass wir einander anspornen wollen, ermutigen wollen. Und wo kann das am besten geschehen in der Versammlung? Wie können wir das machen, wenn wir gar nicht da sind? Das ist ein natürlicher Ort für Ermutigung und Ansporn. Denn wir sind gemeinsam auf dem Weg, gemeinsam unterwegs. Jemand hat mal den Begriff benutzt, wir sind Weggefährten. Und da musste ich an den ersten Film von dem Herr der Ringe Trilogie, das heißt Die Gefährten. Und das Passende ist, für mich, auch was man sehr gut übertragen auf Gemeinde ist, diese 9 Leute, glaube ich, war es, die waren so unterschiedlich. Der einzige Grund, weshalb sie zusammen waren, war, dass sie ein Ziel hatten. Und das hat sie zusammen gehalten. Und sie machen sich auf den Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl sie viele Widerstände hatten, obwohl sie viele schlechten Umstände hatten und Widerstand leisten mussten. Und ich denke, in einer Weise ist wirklich kein schlechtes Bild für unser Leben mit Jesus. Wir haben auch ein Ziel. Das wir wirklich am besten gemeinsam erreichen können. Nicht alleine. Und was wir hier sehen, Es ist Gottes Willen, dass wir eine gegenseitige Verantwortung füreinander haben. Dieses Wort Dieses Wort einander ist ein Wort, was man oft im Neuen Testament findet. 30 Mal, mehr als 30 Mal findet man dieses Wort im Zusammenhang damit, wie das Leben in der Gemeinschaft sein soll. Wie wir als Geschwister miteinander umgehen sollen. Jesus hat es selbst benutzt in seinem neuen Gebot. Wir haben das hier in der Ermutigung. Das heißt, es soll, diese Einander drückt aus, es ist nie eine Einbahnstraße, es ist zwei, es geht in beide Richtungen. Man empfängt, man gibt. Man empfängt Liebe, man gibt Liebe. Man empfängt Ermutigung, man gibt Ermutigung. Man empfängt Gebet und man betet auch füreinander. Ich frage mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, wie kann diese Aufgabe, diese Idee von Jesus Realität werden? Wenn die Versammlung ist wirklich ein sehr geeigneter Platz dafür, dass man sich wirklich besser kennenlernt und austauscht und auch ermutigen kann, auch füreinander beten kann. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil wir uns nicht so einfach treffen können. Denn ich denke, auch nicht nur in Corona-Zeiten reicht die Gemeinde nicht aus. Auch Hauskreise sind wichtig, aber sie reichen nicht aus. Ich glaube, wenn wir dieses Gebot von Jesus erfüllen wollen, einander zu lieben, dann muss es ist ein gezieltes, ein zielgerichtetes Handeln nötig. Eine Absicht, mit Absicht, bewusst. Es geschieht nicht einfach so. Und das muss von jedem und von allen geschehen. Und da, ehrlich gesagt, muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Ich weiß, dass es viel Raum bei mir auch zur Besserung gibt, wo ich auch Tage oder Kontakt zu Menschen nicht so pflege. Da ist meine Frau für mich viel eher ein Vorbild. Sie hat mich persönlich über die Jahre ermutigt und manchmal auch ermahnt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar, auch Gott. Aber ich sehe in ihr ein Vorbild, aber auch für uns alle eine Herausforderung. Und ich stelle einfach die Frage jeden Einzelnen. Jeder muss diese Frage für sich beantworten. Können wir eine Gemeinde sein, die durch ihre Liebe zueinander, ihr Dienst aneinander bekannt ist? Jesus sagte ja, daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zum Schluss ein Wort, eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief, was mich da angesprochen hat auch. Als Ergänzung zu diesen Worten von Jesus in Johannes 13. Da sagte Johannes, der ja auch diese Worte von Jesus selbst gehört hatte: Was Liebe ist, haben wir in dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Das muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Im Grunde genommen, was Johannes sagt, ist, es ist leicht zu sagen, okay, wenn es darauf ankommt, würde ich für dich sterben. Im realen Leben wird das wohl kaum vorkommen. Aber wie sieht die Liebe aus? Ganz praktisch, ganz alltäglich. Wenn du jemanden, einen Bruder oder Schwester in Not siehst und sagst, wie Jakobus auch sagte, sei gesegnet und die Not einfach da lässt. Was ist das für eine Liebe? Wie weit kommen wir mit der Bereitschaft, unsere Zeit zu investieren in unsere Geschwister? Um uns gegenseitig kennenzulernen, um zuzuhören, um zu trösten. um Mut zu machen. Da zeigt sich auch unsere Liebe zueinander. Auch wenn die Herausforderung eine große ist, ich würde sagen, lass uns die Herausforderung annehmen, einander zu lieben, einander Mut zu machen, gemeinsam als Weggefährte auf dem Weg, einander zu lieben, wie Jesus uns liebt. Amen. Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir, dass du uns liebst, mehr als wir überhaupt begreifen können. Ich danke dir, dass du uns zusammengebracht hast als Gemeinde und ich bitte dich, Herr, öffne unsere Augen, öffne meine Augen, um zu sehen, ja, wie ich anderen ermutigen kann, wie ich da sein kann für die Menschen, die mir helfen, die vor mir stehen. Lass uns offen sein füreinander, Herr. Denn wir wollen als deine Jünger gemeinsam ans Ziel kommen. Mit dir in der Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche allen einen guten und gesegneten Tag. Dass Gott euch die Gelegenheit schenkt, für ihn da zu sein und auch füreinander. Schönen Tag euch allen.
Dankeschön. Danke.
Gesegnete Woche.